Wenn du eine Frage stellst, die ich nicht beantworten möchte, mache ich. Wie war das so?
Ich frage mich gerade, ob wir es ernsthaft irgendwie gleich hinkriegen, aber ich glaube schon.
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ich bin wild entschlossen, so wie
wild entschlossen,
professionell rüberzukommen.
Musst du nicht.
Nein,
das ist darum geht es ja tatsächlich, dass wir uns normal über erste Themen unterhalten. Ja, aber das ist normal, das hatte ich tatsächlich auch.
Ist ja auch sehr privat.
Ist es.
Ja.
Nach über anderthalb Jahren ist Chaos Headbitch zurück. Warum ich eine so lange Pause gemacht habe und wieso ich wieder zurück bin, das erzähle ich dir bald in einer separaten Folge. Chaos Headbitch wird in Zukunft regelmäßig jeweils am 10., 20. und 30. jeden Monats online gehen und ich freue mich schon sehr auf viele interessante Gespräche mit tollen Frauen, die Lust haben, ihre Geschichten zu teilen. In dieser Folge spreche ich mit Jenny, einer alten Freundin von mir, hauptsächlich über Klinikaufenthalte und Medikation. Wie es dazu kam, was gut daran ist und was auch deutlich schief laufen kann. Wir hätten auch gut noch 5 weitere Stunden quatschen können, haben dann aber beschlossen, ihre Geschichte in mehrere Themenbereiche aufzuteilen. Du kannst also gespannt sein, von Jenny wirst du in Zukunft noch häufiger hören. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal gute Unterhaltung mit der aktuellen Folge von Chaos Headbitch. So, Jenny.
Ja.
Ah, jetzt ja. Wir kennen uns. Wie lange kennen wir uns?
Boah. 20 Jahre?
Kommt das überhaupt hin? Reicht das?
Also ich bin jetzt 34 und ich war bestimmt so 13, 14 oder so, als du meine Schwester kennengelernt hast.
Ja, ich glaube, wann kriegt man denn die zweite Fremdsprache dazu? Schon in der 8., in der
7. Moment mal, in der 5. hatten wir Englisch und ich glaube in der 7. dann, oder?
Ja, ich glaube auch in der 7. Also habe ich Alice und Gesche in der 7. kennengelernt. 7 plus 7, als ich Englisch sind 14, ja. Also war ich 14, 13 Jahre.
Mhm.
23 Jahre.
Ups, ich wollte gerade sagen, Moment mal.
Ich bin ja halt 27. Also ich werde auch wirklich häufig auf Ende 20 und würde da sogar hinkommen. Ja.
Ich habe da verzweifelnd genickt.
Das 14 plus 13 macht 37. Ja, okay, also 23 Jahre kennen wir uns jetzt schon.
Genau.
Und haben, aber also richtig befreundet sind wir ja nicht 23 Jahre.
Nee, das stimmt.
Wir waren irgendwann zwischendurch mal sehr eng.
Ja.
Und
bevor
dann
du nach Berlin gegangen bist.
Genau, und da hat sich das dann ja wieder verloren, so ein bisschen.
Ja, genau. Und jetzt, seitdem du wieder da bist.
Ja. Ja, voll gut. Mhm. Wir reden ja heute über psychische Gesundheit. Oder halt auch nicht. wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du damit irgendwie zu tun hast? Also, dass bei dir psychisch irgendwas nicht so richtig ist, dass da halt irgendwas im Argen liegt?
Eigentlich relativ früh. Ich denke, dass es dem geschuldet, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich glaube, schon 3 war. Und ich da schon so ein bisschen Verlustängste hatte, weil mein Vater auch teilweise sehr unregelmäßig dann zu Besuch kam und ich halt auch dachte, naja, wenn Papa einfach weg ist, dann kann auch Mama einfach weg sein. Und das musste ich erstmal verknusen, so ein bisschen. Ja, das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich vielleicht mit was Schwierigkeiten hatte.
Mhm.
Ja.
Und hast du das irgendjemandem erzählt oder hast du es mit dir selber ausgemacht?
Erzählt habe ich das nicht wirklich. Ich war da ja noch sehr klein. Ich konnte das noch selber nicht benennen. Aber meine Mutter hat sehr wohl schon gemerkt, dass ich so ein bisschen Verlustängste hatte. Und hat dann auch, ich glaube, die war dann auch mal bei der Erziehungsberatung und hat sich auch beraten lassen, wie man eben seine Kinder unterstützen kann, die eben, ja, die überhaupt in Trennungssituationen leben und wie die damit besser zurechtkommen können.
Mhm.
Genau.
Und ja gut, 3, das ist ja echt früh. Und danach Also, wie hat sich das, wie ging es so weiter? Euer Vater ist ja dann auch gestorben irgendwann. Wie alt warst du da?
Da war ich 10. Ja, das war natürlich auch noch mal ein ziemlicher Schlag, ein ziemlicher Schock. Ich habe auch das Gefühl, nein, meine Schwester und ich sind 2 Jahre auseinander und wir haben das ganz unterschiedlich aufgenommen. Und wir sind auch ganz unterschiedliche Typen. Ja, Julia kennt ja meine Schwester und mich und weiß, dass wir extrem unterschiedlich sind. Aber wir verstehen uns trotzdem gut, zum Glück. Ja, also der Tod war auf jeden Fall auch noch mal schwierig. Ich weiß, dass in dem Jahr damals sind 3 Leute gestorben, die ich kannte, 3 Erwachsene. Und das hat mich auch unheimlich verunsichert. Also da hatte ich dann auch wieder Ängste, dass ich auch dachte, jetzt kann, vor allem auch immer auf meine Mutter bezogen. Ich dachte immer, ja, wenn alle so schnell sterben und auch mein Papa, dann kann auch meine Mama sterben. Und ich weiß, dass ich da auch manchmal geweint habe oder so auch außer mir war, wenn meine Mutter zu spät von der Arbeit kam, weil ich dann dachte, die ist jetzt auch tot. Weil das ja so schnell ging in dem Jahr, zack, 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 3 Leute, die ich gut kannte. Und ja, das hat mich anscheinend schon sehr, mir schon sehr klar gemacht, wie schnell das gehen kann und dass es jeden treffen kann, eben auch die engsten Verwandten oder Freunde.
Ja, da warst du 10 und ich weiß, dass du, bevor ich nach Berlin gegangen, also es ist ja jetzt 10 Jahre her,
11
elf
Jahre.
Jahre, als wir viel Zeit miteinander verbracht haben
Ja.
und ich weiß, dass du da sehr dünn warst auf jeden Fall, weil du da, du hast wenig gegessen. War das gerade, da kamst du gerade aus Neustadt? Nee,
Nee,
doch.
das war nicht Neustadt, da war ich in Lübeck in der Uniklinik.
Ah, okay.
Ja, da hatte ich echt schwere Depressionen. Da war ich mit meiner Ausbildung ganz unglücklich. Da lief auch richtig viel schief. Da sind sowohl ich als auch eine andere Mitauszubildende sind ausgeschieden. Meine Kollegin, also meine Mitauszubildende, die hatte auch nur noch ein halbes Jahr vor sich in der Ausbildung und da war ein ganz gemeiner Chef. Der hat uns echt drangsaliert und irgendwie so Machtspielchen gespielt und wir haben auch eigentlich nichts gelernt. Also wir wurden da auch echt als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Und ich hatte einen Freund, der psychisch erkrankt war. Damals war ja noch nicht so ganz, also war erstmal nicht klar, was der hatte. Der hatte aber eine Psychose. Und ich hatte sowohl mit ihm als auch mit meiner Arbeit eben, war das ganz, ganz schwer und ganz schwierig. Ja, und das hat mich dann auch in die Depression gezogen.
Also hast du halt auch früh schon mit Menschen zu tun gehabt, die halt auch selber psychische Probleme hatten.
Ja, genau. Also mein damaliger Freund, der hatte, das wusste ich damals nicht, der hat aber Schizophrenie. Das ist, der hatte wohl mal eine Psychose, bevor wir zusammen waren. Das wurde mir aber auch nicht gesagt. Und der war sehr anstrengend und sehr merkwürdig und sehr teilweise auch aggressiv. Und diese Belastungssituation mit dieser Beziehung, die echt schlimm lief und auch eigentlich zu Ende ging und meine Ausbildung, da zerbrach irgendwie so alles zu der Zeit. Und ich bin noch umgezogen und das war dann zu viel Veränderung, zu viel Stress und das hat mich richtig umgehauen. Genau. War auch so eine Art Mobbing-Situation bei der Arbeit mit dem Chef.
Ah ja, okay.
Ja.
Und wie alt warst du da?
21 war ich da,
Ja.
meine ich. Oder 22, auf jeden Fall Anfang 20.
Und ich hatte ja gerade eben schon das kurz angerissen. In Neustadt warst du auch mal.
Ja,
Wie kam
genau.
das?
Da war ich 18. Es klingt so krass, wenn man das erzählt, als ob man irgendwie ständig irgendwas hätte. Und das ist ja auch immer die Angst, die man hat, dass man so gesehen wird oder dass das so rüberkommt. Ich hatte mit 18 mal eine Angststörung. Und ich hatte ja auch als Kind schon Ängste, eben aus diesen Trennungssituationen. Also, was auch viele nicht wissen, Ängste und Depressionen sind quasi Geschwisterkrankheiten. Also wer Ängste hat, hat in der Regel auch Depressionen. Wer Depressionen hat, hat in der Regel auch Ängste. Das ist wohl auch, dass der Gehirnstoffwechsel bei diesen beiden Sachen ähnlich schief läuft.
Okay.
Genau. Die kommen meistens Hand in Hand.
Mhm.
Das heißt, ich hatte vielleicht eine Neigung zu Ängsten und daher wahrscheinlich auch sind Depressionen halt auch nicht weit.
Und wie haben sich die Ängste bemerkbar gemacht? Also was waren das für Situationen?
Ja, das kam so ganz schleichend. Also da war ich 17 und habe ein soziales Jahr gemacht in der Diakonie, in der Behindertenpflege. Und das fing an, dass ich mich unwohl gefühlt habe, wenn ich Besuch bekommen habe zu Hause. Und auch wenn ich zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit fahren musste, dann ist mir immer schlecht geworden. Und ich dachte immer, dass ich mich übergeben muss. Also ich habe da so eine ganz irrationale Angst entwickelt, dass ich mich übergeben muss. Und natürlich immer in Situationen, aus denen man nicht so leicht raus kann. Und also heutzutage kann ich mir das nicht mehr vorstellen, aber früher war das damals, als ich da halt so drin steckte, war das für mich das Schlimmste, dass es jemand mitkriegen könnte. Also ich habe nicht gedacht, ja, wenn jetzt Freunde zu Besuch sind, dann gehe ich mal auf Klo und kotze halt, wenn mir schlecht ist. Sondern ich habe halt Angst gehabt, dass ich kotzen muss und habe das als was ganz Schlimmes empfunden und dass das auch keiner mitkriegen darf. Und genauso halt im Bus, die Türen gehen zu, der Bus fährt los, mir wird schlecht. Wie komme ich jetzt raus? Hilfe, ich kotze jetzt in den Bus.
Aber es ist nie passiert.
Nein, es ist nie passiert.
Ja.
Also ich habe auch nie vorher eine Situation gehabt, in der ich mal irgendwo mich übergeben habe, wo es jetzt furchtbar unangenehm war oder so. Aber das ist auch bei einer Angststörung so, das ist nicht rational. Es fühlt sich lebensbedrohlich an, die Angst. Oder auf jeden Fall ist es auf einer Skala von 1 bis 10 sehr weit oben angesiedelt. Dabei ist das, was passiert, das ist ja auch nicht das Grundproblem. Das äußert sich dann halt durch eine bestimmte Angst. Aber eigentlich ist es ja was anderes, was einen überfordert. Was einem
das hat ja auch nicht unbedingt damit zu tun. Also das, ich meine, die Angst davor, sich in der Öffentlichkeit zu übergeben, hat ja überhaupt gar nichts wahrscheinlich mit dem zu tun, was dir wirklich Angst gemacht hat oder was wirklich
genau
dein Problem war.
Genau, das meinte ich damit.
Ja.
Also ganz typisch ist tatsächlich Ängste bei Angststörungen, dass man die Kontrolle über Körperfunktionen verliert. Das haben auch viele, das habe ich dann auch in der Klinik gelernt. Viele hatten Angst, dass sie pinkeln müssen, wenn sie irgendwo in der Menge sind, im Kino sitzen, im Supermarkt in der Schlange stehen. Also immer so Situationen, wo man nicht raus kann. Typisch für Menschen mit Angststörungen ist, dass sie sich immer einen Platz irgendwo am Rand suchen, dass sie schnell raus können, wenn irgendwas ist. Hat ja auch eine Freundin von uns, die hat auch immer in Vorlesungen am Rand gesessen. Und typisch ist auch, dass Menschen Angst haben, dass sie ohnmächtig werden. Also eigentlich immer so Körperfunktionen, die man nicht unter Kontrolle hat.
Aber tatsächlich ist ohnmächtig werden wahrscheinlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil man ja dann auch eher, also dann hyperventiliert man, weil man Angst hat, dann bekommt man Panik und dann...
Genau. Und das war bei mir ja auch so mit der Übelkeit. Wenn ich dann psychisch Stress entwickelt habe, dann fängt man auch an, Magensäure zu produzieren. Also einem wird ja auch vor Stress, kann einem ja auch übel werden, vor Aufgeregtheit, vor Angespanntheit. Und das war dann ja schon real die Übelkeit auch. Und das
ja, aber erst, dann aber ja, erst war die Angst und dann kam das Reale und wahrscheinlich ist dann, fühltest du dich dann vielleicht auch sogar bestätigt?
Ja, natürlich, natürlich, weil die Übelkeit war dann schon da und dann hatte ich auch so einen Blähbauch und für mich war das aber auch, ich habe das ja gar nicht, ich habe die Angst, dass ich irgendwie Angst habe primär vor irgendwas, das habe ich gar nicht gemerkt. Für mich war primär erstmal die Übelkeit, mir war immer übel und ich dachte halt immer, ich muss spucken. Mir war aber ja nicht klar, dass das irgendwie eine Fehlschaltung ist.
Mhm.
Sondern ich habe nicht wahrgenommen, so, ich habe ein Angstproblem, sondern ich dachte, ich habe ein Magenproblem erstmal. Ich hatte auch noch nie davon gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Und ich habe gar nicht verstanden, was da mit mir los war.
Mhm. Mhm. Und wie kam es denn dazu? Das ist halt auch so, wollte ich gerade noch sagen, man sagt so, ja, du warst in Neustadt.
Mhm.
Für Leute, die sich mit psychische Erkrankung irgendwie beschäftigen, ist das wahrscheinlich auch einfach ein Begriff.
Ja,
ja, dann kommst du nach Neustadt.
In Lübeck ist das ein fester Begriff,
ja,
da
genau
kommen die ganzen Bekloppten hin. In Neustadt ist eben eine Psychiatrie und in Lübeck wird immer gesagt oder wurde immer gesagt, auch gerade so unter uns Jugendlichen so, wenn jemand irgendwie verhaltensauffällig oder merkwürdig war, dann hieß es immer, ja, ja, der kommt aus Neustadt oder der muss mal nach Neustadt oder so.
Ja, als ich letztens, das war ja letzte Woche, da hatte ich ja so eine Situation und da hatte ich in unsere Freundegruppe auch geschrieben, also wenn die jetzt nicht gleich nett sind zu mir, dann könnt ihr mich entweder vom Polizeirevier oder aus Neustadt abholen. Genau.
Da war ich auch, bin ich auch in der Gruppe, muss ich auch sehr drüber schmunzeln, weil ich tatsächlich mal da war. Ja, es ist zusammengefasst, weil das bestimmt ein bisschen verwirrend ist. Ich war einmal mit 18, also vor gut 15 Jahren stationär, weil ich eben diese Angststörung entwickelt hatte. Und dann war ich vor 10 Jahren einmal stationär, weil ich eben aufgrund verschiedenster Lebenskrisen sehr depressiv geworden bin. Mhm. Genau, also zweimal. Und ja, mittlerweile, also gefühlt ist es ewig her. Und es war ja auch ein ganzes Stück auseinander. Ja, vor 10 und 15 Jahren, genau.
Und hast du dich da selbst eingewiesen? Hat dich da jemand hingefahren? Wie ist das, wie war das und warum und wie kam es dazu?
Ich hatte einen ganz lieben Freund, als ich 18 war. Und der ist auch später Arzt geworden. Also der ist schon so ein, ich habe alles im Griff, ich kümmere mich um dich. Der hat das echt toll gemacht. Ich hatte eben mit 18 dann ja diese Angststörung und wir sind dann auch gerade erst zusammengekommen. Und er hat schon gemerkt, dass ich Situationen meide, dass ich nicht mit dem Bus zu ihm komme oder dass ich irgendwie nicht einkaufen gehen möchte. Er wusste nicht, warum. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber mich hat es dann irgendwann das so überrollt, dass ich so Panikattacken hatte. Da lag ich wirklich im Bett nachts und er war halt da. Und ich habe gezittert und hatte Herzrasen und mir war übel und ja, da war ich auch in einer WG, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, habe ich da gewohnt. Und da waren komische Leute, hatte meine Mitbewohnerin zu Besuch. Die hat irgendwie 3 Obdachlose mit nach Hause gebracht an dem Abend. Und die haben bei uns im Wohnzimmer gesessen und getrunken. Und ich lag in meinem Zimmer und fand die ganze Situation völlig absurd und beängstigend.
Ja.
Und mein Freund auch. Und dann bin ich erst eingeschlafen, bin dann aufgewacht mit einer richtigen schlimmen Panikattacke. Und es war aber so doll, dass ich bis am nächsten Morgen eigentlich nicht schlafen konnte und auch mein Puls nicht mehr runterging. Und dann habe ich eben mit meinem Freund, der ganz nett war und auch weil seine Tante gerade nach Neustadt wegen Depressionen kam, hat er zu mir gesagt, so komm, also ich habe ihm dann auch irgendwie erzählt, was ich auch für andere Probleme habe mit diesen Ängsten, mit Busfahren und einkaufen gehen, hat er zu mir gesagt, komm, dann lass uns mal uns beraten lassen und lass mal irgendwie in die Klinik fahren. Und so kam das dann. Also das war echt toll, muss ich sagen, dass ich da so jemanden an der Seite hatte.
Also ich dachte, ja.
Nicht, dass ich das hatte.
Das war wirklich schön, schönes Erlebnis.
Ja. Was ich natürlich toll fand, war, dass der mich überhaupt nicht verurteilt hat, dass der super verständnisvoll war.
War der auch 18 so zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, der ist so 2-3 Jahre älter als ich.
Ja, aber trotzdem halt jung eigentlich.
Der war super jung. Ja. Aber der ist so ein Helfer und so ein Ruhebewahrer und so ein, der hat so eine Ausstrahlung auch. Also, wie gesagt, der hat ja auch seinen Weg in den Helferberuf gefunden.
Ja. Hast du mit dem, weißt du, wie es dem geht, was der macht? Ist der immer noch Arzt?
Der hat erst Physiotherapeut gelernt und ist dann Arzt geworden. Der hat jetzt 4 Kinder und eine ganz nette Freundin und dem geht's auf jeden Fall gut. Ja.
Hat er ordentlich was, worum er sich kümmern kann.
Ja, den habe ich auch total toll in Erinnerung. Auch weil der damals so toll war.
Ja, ach gut. Ja, es ist halt wichtig, dass man, wenn es einem so richtig schlecht geht, dass man gute Leute um sich hat.
Ja.
Freunde, die einen verstehen und nicht verurteilen.
Vor allem, wir waren damals noch nicht so lange zusammen. Und es hat bestimmt ein bisschen auch geholfen, dass seine Tante gerade da war. Weil ich lernte ja ihn und die Familie da gerade erst kennen so richtig. Und die haben mich nicht so verurteilt oder so, sondern die hatten in ihrer eigenen Familie selber jemanden, der irgendwie nicht zurechtgekommen ist. Und das hat das Ganze so ein bisschen für mich entspannt, dass ich mich nicht wie so ein Freak gefühlt habe, weil in dem Alter hatte ich von solchen Sachen keine Ahnung und ich habe mich schon echt, ich dachte schon irgendwie, ich bin verrückt. Und es war irgendwie hilfreich, dass die Familie da auch ein bisschen Bezug vielleicht so hatte.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wie war das da? In Neustadt? Und wie lange warst du dort?
Ich glaube so 3-4 Wochen. Ich weiß
nicht. Ach, so lange,
ja. Das ist so lange her schon. ja, ich hatte schon eine amtliche Angststörung und halt dann auch regelmäßig Panikattacken, nachdem ich das dann nachts hatte. Mhm. Diesem komischen Zwischenfall in unserer Wohnung mit den Obdachlosen.
Ich da so, was ja erstmal voll nett ist von deiner Mitbewohnerin. Ja,
aber das war alles so ein bisschen außer Kontrolle. Ja, also okay. Die haben halt auch viel getrunken und das war eigentlich kein Umfeld, in dem ich mich wohl und sicher gefühlt habe. Mhm. Ich dachte auch, die rauben uns aus oder so.
Naja, es waren halt einfach auch fremde Leute in deiner Wohnung. Ja. Das ist ja dann auch immer so, so der Safe Space. Und wenn da einfach wenn da Leute sind, die du nicht kennst, die dir irgendwie unheimlich sind und alkoholisiert, so dann.
Und ich war ja eh schon sehr angeschlagen durch die Ängste, die ich da in den letzten Monaten entwickelt hatte. Und das hat es dann losgetreten, auf jeden Fall, dass mich auch die Panik total übermannt hat, dass ich mich in meiner Wohnung so unsicher gefühlt habe, weil da fremde, erwachsene Männer waren. Und ich auch mit meiner Mitbewohnerin auch um die Angst hatte, weil die da alleine mit denen getrunken hat.
Ja.
Und ich auch nicht wusste, ob, ja, ich hatte einfach, habe mich unsicher, also nicht sicher gefühlt.
Ja, völlig zu Recht ja auch.
Ja.
Also.
Ja.
Und, du wurdest dann da therapiert, da in der Klinik. Hast du auch Medikamente bekommen?
Ja, ich habe am Anfang erstmal ein Beruhigungsmittel bekommen. Das war Artusil, das weiß ich noch, um erstmal mein dauerhohes Paniklevel ein bisschen runterzuschrauben. Und dann habe ich ein Antidepressivum bekommen, was auch bei Angststörungen benutzt wird, das auch angstlösend wirkt. Ich glaube, das war Zipramil, hieß das. Das ist halt jetzt auch schon 15 Jahre her. Hm. Ich meine, also Artusil weiß ich sicher und Zipramil glaube ich. Und naja, also nach der Behandlung und auch nach der medikamentösen Behandlung, obwohl ich greife jetzt glaube ich zu weit vor, wir hatten da viel Gruppentherapien und Einzeltherapien. Am Anfang, als ich da ankam, fand ich alles furchtbar gruselig und furchtbar schrecklich und dachte, jetzt bin ich in der Klapse gelandet und jetzt bin ich verrückt und da waren schon auch ein paar Leute auf der Station, die auf den ersten Blick auch ein bisschen gruselig aussahen. Da waren eben auch Menschen mit Zwangsstörungen. Ich weiß, die eine, die hat immer so auf den Boden geguckt und so komisch ihre Finger bewegt. Und die hat immer irgendwie Sachen, glaube ich, gezählt. Aber für mich von außen betrachtet sah das sehr merkwürdig aus. Ich dachte schon so, oh mein Gott, hier haben die echt alle eine Klatsche.
Also das ist so. Ich stelle mir das, man kennt es ja aus dem Fernsehen nur, also wenn du selber noch nicht da warst, man kennt es ja aus dem Fernsehen, wie dann einfach in so einem großen Gruppenraum diverse Leute sitzen, der eine redet, der andere, keine Ahnung, läuft halt durch die Gegend oder macht was mit seinen Fingern. Und so ist das wohl auch, ne? Also.
Naja, also man sieht, wenn man auf eine Station kommt, natürlich gibt es so einen Aufenthaltsraum, aber es gibt natürlich auch einen Flur. Die Leute sind ja auch auf ihren Zimmern irgendwie in verschiedenen Konstellationen. Ich glaube, ich war in einem 5-Bett-Zimmer damals. Das war auch ziemlich viel, ziemlich groß, viele Eindrücke. Ich weiß auf jeden Fall, da lief jemand über den Flur und verhielt sich merkwürdig. Was ich aber dann ganz cool oder ganz toll fand, war tatsächlich die Gruppentherapie. Da waren auch eben auch teilweise mit die Menschen, die ich erst so ein bisschen beäugt habe und dachte, oh, was ist denn mit denen los? Und habe dann nämlich ganz schnell gemerkt, weil da ja eigentlich jeder zu Wort kommt, jeder und jede, dass das auch ganz normale Menschen sind.
Na ja, klar.
Ja. Und die eine, die war halt immer mit Zählen beschäftigt und hat irgendwie an ihren Fingern abgezählt und irgendwie, ich weiß nicht, was es war, Fliesen, Ritzen, Flecken auf dem Boden. Es sah auf jeden Fall merkwürdig aus, die Art, wie sie sich bewegt hat und wie sie geguckt hat. Und das war eine total nette Frau. Die hat mir erst total Angst eingejagt. Ja.
Ja, klar. Ist halt ein Bewegungsmuster oder halt ein Verhalten, das man so nicht kennt.
Genau.
Was einem vielleicht auch, wie gesagt, durch so Filme als verrückt präsentiert wird und man weiß nicht, was ist mit den Leuten, dann sind die vielleicht gefährlich.
Ja.
Aber eigentlich sind es halt, also was heißt eigentlich, es sind halt normale Leute.
Ja, da waren,
die einfach irgendwelche Probleme haben.
Lehrer, Leute, die in der Altenpflege arbeiten, da war ein Richter, war damals auch da. Also das geht durch die ganze Gesellschaftsschicht und ja, das waren auch ganz normale Leute, die entweder eine Erkrankung hatten oder eben eine schlechte Phase in ihrem Leben hatten. Mhm. Und ich weiß noch, mit was für einem Gefühl ich da hingegangen bin dachte Weltuntergang, oh mein Gott, du landest in Neustadt. Und mit was für einem Gefühl ich da rausgegangen bin. Nämlich mit ganz viel innerer Ruhe, weil ich wusste, egal wie es mir geht, es gibt einen Ort, da kann man hingehen. Und da wird einem auch geholfen. Und man ist nicht alleine. Das ist ja auch das Ziel von Gruppentherapie. Oder auch eine der Haupteffekte, die Gruppentherapie mit sich bringen soll, dass man eben auch Leidensgenossen kennenlernt und weiß auch dann, gut, es laufen über Leute auf der Straße rum, die sehen auch oft normal aus, aber man weiß nie, was dahinter steckt.
Ja.
Und ja.
Tatsächlich ist das ja, also ich finde es gerade irgendwie doof, das zu vergleichen, aber das ist ja der Grund, warum ich den Podcast auch mache. Um den Leuten zu zeigen, dass das halt jeden betreffen kann, dass wahrscheinlich jeder jemanden kennt, der irgendwelche psychischen Probleme hat. Ja. Und dass es halt total normal ist und dass es auch voll okay ist.
Ja.
Und dass es meistens auch wieder weggeht, wenn man sich helfen lassen kann, also wenn man sich helfen lässt.
Ja. Ich habe das auch selber gemerkt. Ich war immer so dankbar und habe mir gerne auch die Geschichten von anderen angehört und angeguckt und habe immer gedacht, ja, voll gut, dass du das machst, dass du da so offen drüber redest, zum Beispiel bei YouTube oder was weiß ich wo, eben von Menschen, die mit ihren psychischen Erkrankungen auch in die Öffentlichkeit gehen und eben auch einen Erfahrungsbericht oder ihr Leben irgendwie darstellen und darüber sprechen. Und ich habe jetzt selber gemerkt, dass ich doch eine Hemmschwelle habe, als du mich gefragt hast, auch so offen über alles zu reden, auch über meine Klinikaufenthalte, weil ich auch gerade eine schlechte Erfahrung gemacht habe, wo ich furchtbar verurteilt wurde. Und gerade das ist aber das, was ich so wichtig finde, zu sagen, hey, das ist nicht mein schmutziges, dunkles Geheimnis, sondern das ist in Ordnung. Ich habe trotzdem noch Abitur gemacht, ich habe ein Studium für Lehramt gemacht und das ist nicht alles, es ist nicht nur schwarz und weiß. Es gibt nicht nur gut und böse oder gesunde und kranke Menschen, sondern es gibt auch Zeiten, in denen geht es einem nicht gut. Und dann gibt es aber auch Zeiten, in denen funktioniert man. Und das, ja, ich glaube, da ist immer noch viel Stigmatisierung.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Faden, der rote. Genau, worüber wir sprechen wollten, war, dass du hast ja Medikamente bekommen, mhm, und hast dann aber auch sehr lange Medikamente genommen. Mhm. Hast du die komplett durchgenommen? Hattest du die zwischendurch, mhm, mal abgesetzt? Hast du andere? Wie war denn das?
Also ich habe mit 18, habe ich ja eben erzählt, ein Antidepressiv, also einmal was zur Beruhigung, aber das war nur temporär, das war dann auch schnell vorbei. Ich wollte auch nur noch mal sagen, zum Thema Angststörung, mir wurde da super geholfen. Das war innerhalb von einem halben Jahr weg und ist auch nie wiedergekommen. Mhm. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das hatte. Also, wenn es gut behandelt wird, bei mir wurde das mit Expositionstraining damals gemacht. Das heißt, man muss die Situationen, die einem Angst machen, immer wieder machen, sich immer wieder reinbegeben, bis irgendwann die Anspannung steigt und wieder fällt. Mhm. Und das muss man so lange aushalten.
Ah, okay. Und das macht man erst mit jemandem zusammen und dann bringt man sich selber in solche,
genau,
Situationen?
Okay. Genau. Und ich hatte auch eine Expositionsgruppe, da waren eben mehrere Menschen, die irgendwie Angst hatten, Bus zu fahren oder irgendwie einkaufen zu gehen. Und das haben wir auch in der Gruppe mit dem Therapeuten gemacht. Ja, und dann hatte ich aber nach meinem Klinikaufenthalt, ging für mich die Schule wieder los. Dann habe ich ja noch einen Schulabschluss nachgeholt und das war das beste Expositionstraining. Jeden Tag mit dem Bus zur Schule zu fahren, es im Bus auszuhalten, ja, und in der Schule zu sitzen. Und ich glaube, weil ich so viel, so regelmäßiges Training hatte und weil Schulabschluss, also der Schulabschluss war auch wichtig für mich, den zu machen, hatte ich dann natürlich auch so eine Art Druck, dass ich das durchhalten möchte. Mhm. Und dadurch, dass das so viel, ich da so viel wieder mit konfrontiert war, ist das auch wieder so schnell normal geworden. Und ich habe Freunde, die kämpfen da jahrelang mit und bei mir war es tatsächlich schnell wieder weg und kam auch nicht wieder.
Ja gut, aber ich glaube, die Freunde, die jahrelang damit kämpfen, da ist es ja ganz häufig auch, es braucht ja auch ein Stück weit, um zu merken, okay, ich habe diese Angststörung, mhm, und ich kann mir helfen lassen und das kann behandelt werden. Ich glaube, dass viele halt mit dieser Behandlung oder also mit der Therapie einfach viel zu spät anfangen, wenn überhaupt.
Ja,
also viele sagen wahrscheinlich, ja, nee, schaffe ich schon. Und gestehen sich vielleicht gar nicht ein, dass sie sich da auch einfach Hilfe holen können.
Das denke ich auch, ja. Also bei mir ging es relativ rasant bergab. Das heißt, der Zeitpunkt von dem, wo das anfing, ich hatte diesen Zusammenbruch, das war, glaube ich, nur ein halbes Jahr. Bei vielen baut sich das über einen viel längeren Zeitraum so langsam auf, dass man erst irgendwie nicht so gerne Bus fährt und dann vielleicht gar nicht mehr Bus fährt, dass es halt schlimmer wird. Und bei mir war das aber sehr rasant, dass die Symptome sich verschlechtert haben. Deswegen habe ich auch sehr schnell Hilfe mir gesucht und manche, die gehen das vielleicht auch langsam an und machen dann mal die Sachen, vor denen sie Angst haben. Und ich war aber jeden Tag in der Schule, jeden Tag Bus gefahren, jeden Tag Schule. Und ich glaube schon, das war ein hartes Programm, auf jeden Fall. Aber es war sehr effektiv.
Mhm.
Ja.
Ich überlege gerade, also so Ängste und so, Angststörungen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen davon. Weil ich musste gerade daran denken, ich habe meine Oma im Krankenhaus besucht und so ein Krankenhauszimmer ist ja relativ klein und ich habe echt ein schlimmes Problem damit, wenn ein Raum relativ klein ist, die Fenster zu sind und alle Türen zu sind. Und ich habe richtig gemerkt, wenn ich jetzt nicht hier sofort rauskomme, dann wird das eine Panikattacke und ich habe halt wirklich, wirklich selten noch Panikattacken.
Du hast ja auch gesagt, dass du mit der Maske...
Ja, und ich hatte halt zusätzlich auch noch die Maske auf. Ja. Und das habe ich ja ganz gut in den Griff gekriegt. Also muss ja auch, ne? Also ich meine, gut, man kann sich einen Attest holen, aber ich wollte das gar nicht. Ich habe zu Hause mit der Maske, also zur Erklärung für Menschen, die das vielleicht im Jahr 2025
Post-Corona. Vielleicht benutzen die das letzte Stück Klopapier, was du dieses Jahr gekauft hast.
ich hatte echt ein Problem damit, Masken aufzusetzen. Und das Problem war mir bekannt, aber das war natürlich nicht so, also ich wurde damit ja nicht täglich konfrontiert. Also ich kann mir zum Beispiel keine Bettdecke über den Kopf machen oder wenn ich nicht schnell genug aus meinem Pullover rauskomme, dann wird es halt kritisch.
Das ist aber tatsächlich so eine Ungleichheit in der Bewertung von Angststörungen. Es gibt so ein paar, die sind salonfähig geworden.
Ja,
die haben
so Platzangst.
Platzangst,
ne? Also Klaustrophobie. Was halt Platzangst ist, ja was anderes tatsächlich als Klaustrophobie. Weil Platzangst ist ja die Angst vor weiten, großen Plätzen.
Ach so, okay.
Das wird immer verwechselt. Also Platzangst und Klaustrophobie sind halt komplett entgegengesetzte Ängste, was halt
spannend ist. Ich gerade direkt reingetappt.
Das wissen halt auch viele nicht.
Nee, wusste ich nicht.
Ja.
Aber diese Ängste zum Beispiel, warum auch immer, vielleicht weil es besonders viele Menschen haben, die sind auf jeden Fall so in den gesellschaftlichen Diskurs aufgenommen worden. Das haben viele, das findet man nicht komisch. Wenn ich halt sage, ich mochte nicht Bus fahren und nicht einkaufen gehen, weil ich dachte, ich muss kotzen, dann ist es auf jeden Fall merkwürdig. Ja. So sieht man aber auch, wie zufallsbedingt es ist, was okay ist und was nicht.
Ja. Ja, und das mit der Maske und mit diesem, also ich glaube halt auch zu wissen, woher das kommt. Das ist ja eine Art Erstickungsangst. Ich würde mal behaupten, dass das halt in der Natur des Menschen liegt, aber eigentlich hast du das halt nicht, wenn du irgendwie was vorm Gesicht hast. Und also ich habe das halt zu Hause geübt. Maske tragen. Klar.
Hatte ich das so aus dem Konzept gebracht?
Ja, also ich habe halt zu Hause habe ich die Maske irgendwie 2 Minuten aufgesetzt und habe dann versucht, ganz ruhig zu atmen und dann musste ich sie auch erstmal wieder abnehmen.
Mhm.
Und also es war ja so, ja, okay, nächste Woche müssen sie die Maske tragen. Und dann war ich so, okay, cool. Dann habe ich so einen Testeinkauf gemacht, stand ich bei DM mit Maske, als es noch nicht Pflicht war, aber viele es schon gemacht haben. Und habe fast eine Panikattacke gekriegt und habe mir dann die Maske runtergerissen und erstmal so und da so war...
angenehm ist es auch nicht.
Nee, ist es halt auch nicht. So, und da war für mich klar, okay, das muss ich jetzt zu Hause üben, weil ansonsten habe ich halt echt ein Thema. Und das ging. Also ich habe dann das immer länger versucht, also die Maske immer länger aufgesetzt. Und so im ruhigen Zustand geht das dann ja auch. Und dann habe ich mich in der Wohnung ein bisschen hin und her bewegt und habe dann festgestellt, okay, das ist nochmal was anderes. Und jetzt mittlerweile geht's. Also es ist halt nicht angenehm, aber ja, Selbsttherapie quasi.
So hat jeder
quasi
so seine eigenen Kämpfe im Alltag, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom Medikamententhema.
Ja,
ja,
stimmt. Genau, ich hatte ja erzählt, dass ich eben dieses Beruhigungsmittel und das Antidepressivum, was auch angstlösend oder bei Angststörungen gegeben wird, genommen habe. Das habe ich, glaube, nur ein Jahr genommen, das Antidepressivum. Und wollte dann mal wieder gucken, wie es ohne ist. Und habe das dann auch relativ problemlos abgesetzt, auf jeden Fall. Also das Absetzen war nicht so schlimm. Ich habe dann aber schon auch mal meine Tiefs gehabt, auf jeden Fall. Also ich glaube, so depressive Episoden habe ich immer mal. Punkt.
Mhm. Ja.
Ja.
Und jetzt gerade nimmst du ja auch keine Medikamente mehr, ne?
Doch, ein ganz bisschen nehme ich noch. Ich habe dann eben lange nichts genommen und als ich dann eben nochmal diese schwere Lebenskrise mit Trennung und auch einem psychisch erkrankten Freund, bei dem ich ja gar nicht wusste, was los ist, und eben auch dieser wirklich fiesen Situation bei meiner Ausbildung, da bin ich ja auch in eine wirklich eine ziemlich starke, tiefe Depression gerutscht oder schwere Depression gerutscht. Und dann war ich in der Uniklinik in Behandlung, auch stationär nochmal. Und da habe ich dann Venlafaxin verschrieben bekommen. Das läuft auch unter dem Namen Trevilor auf jeden Fall.
Mhm.
Und da haben die mich ganz schön krass hochdosiert, auf jeden Fall. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ja auch die Präparate, die verschiedenen, also ich hatte ja mal Cipramil und dann eben das, und das kann man gar nicht vergleichen von der Milligrammzahl. Deswegen konnte ich gar nicht sagen, ist das viel, ist das wenig. Die haben mich aber ganz schön abgeschossen eigentlich damit. Also auch so, wenn man Alter, Gewicht, was auch immer berücksichtigt. Und das war schon so ein bisschen mit, wie nennt man denn das? Ja, das waren schon echt schwere Geschütze, die da aufgefahren haben. Also mir ging es auch wirklich schlecht. Aber im Nachhinein weiß ich, dass die Dosierung völlig übertrieben war.
Also so von wegen viel hilft viel.
Ja, genau.
Ja.
Die haben auch, die waren auch, also in der Uniklinik habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich wurde da jede Woche, hatte ich einen anderen Therapeuten. Man hat ja einmal die Woche ein Einzelgespräch. Also mich hat da auch keiner richtig kennengelernt von den Therapeuten, weil ich jede Woche woanders saß, weil die irgendwie, es war halt im Winter durch Krankheit und dann mussten die alle noch Urlaub nehmen, bevor der verfällt. Eben den Jahresurlaub, den die Therapeuten, Ärzte nicht im Jahr genommen hatten und so, da war ganz viel Unruhe auf der Station.
Das ist natürlich super halt, auch wenn du da irgendwie
mit
Depressionen eingeliefert wirst und dann musst du wahrscheinlich jede Woche alles nochmal neu erzählen.
Genau,
du kannst gar nicht darauf aufbauen,
ich auch
was
gar
du halt schon verarbeitet hast.
Aufgebaut eigentlich. Also eigentlich hat man einen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Bezugspfleger, glaube ich, heißt das. Das ist halt einer der Krankenpfleger, der für dich zuständig ist, der mal fragt, wie es geht und mit dem du auch eben Sachen besprechen kannst. Und dann hast du eben eigentlich einen festen Therapeuten, mit dem du einmal die Woche ein Gespräch hast. Natürlich nur, also wenn du Kassenpatient bist, wenn du Privatpatient bist, hast du, glaube ich, zwei Gespräche die Woche mit
einem Therapeuten. Achso, ich dachte, du hast zwei Therapeuten.
Nee, nicht zwei Therapeuten. Wenn man Kassenpatient ist, hat man 20 Therapeuten, habe ich festgestellt. Ich war ja jede Woche woanders. Und ich kam da auf jeden Fall, das war schlecht organisiert. Meine Bezugspflegerin war halt die Pflegeleitung und die hatte gar keine Zeit für mich. Und ich saß halt jede Woche bei einem anderen Therapeuten. Und das war einfach nicht gut. Da muss ich sagen, ich habe mich da nicht aufgehoben gefühlt. Ja, ich wurde halt mit Medikamenten irgendwie voll gedröhnt. Aber ja, viel mehr lief da eigentlich nicht. Also da irgendwann fing es an, mir da schlecht zu gehen, weil ich da total untergegangen bin auf der Station. Und gleichzeitig wurde tatsächlich ja dann mein Freund, von dem ich mich ja eigentlich auch trennen wollte, weil der so merkwürdig war und weil das nicht mehr so lief, wurde gleichzeitig eingeliefert. aber zwangseingeliefert, okay. Weil der nämlich eine Psychose hatte. Mhm. Weil dann ja später rauskam, dass der an Schizophrenie erkrankt ist. Also der hatte dann noch mehrere Jahre danach immer wieder Psychosen und Probleme. Und ja, das war eine abgefahrene Situation.
Also ja, das glaube ich.
Ich saß da in dieser Klinik selber, wurde da irgendwie nur hin und her geschoben und mit Medikamenten vollgestopft. Und dann fast zeitgleich, ich hatte mich dann halt quasi auch getrennt. Und zeitgleich bekam ich dann die Nachricht, dass quasi mein gerade frisch getrennter Ex-Freund nebenan sitzt in der geschlossenen und über mich und ihn und unsere Hochzeit fantasiert. Also das, ui. Ja. Ja, ich habe ihn dann auch besucht auf der geschlossenen und er hatte halt auch so einen ganz abgefahrenen Zimmergenossen, der da auch eigentlich ja, mehr oder weniger Dauergast ist. Und da hingen ganz, also wie man es sich im Film vorstellt, da hingen ganz verrückte Bilder an der Wand. Der hatte ein Faible für Aliens und Kraken und Walfische. Und da hingen wirklich ungelungen zu meinen schon 20 Bilder mit Kraken, die auf Aliens sitzen oder auf dem Walfisch sitzen. Also der hatte einen sehr ominösen Zimmergenossen. Das war alles sehr schrecklich und sehr abgefahren und sehr überwältigend.
Ja, das glaube ich.
Eigentlich jetzt ist es mir ja, selber also, richtig schlecht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kann man drüber lachen. So.
Ja. Ja.
Es ist gar nicht.
Mir ging es ja auch schlecht, weil es mit ihm so schlimm war.
Ja, ja, klar.
Und im Nachhinein weiß ich, dass der total krank war und dass der schon psychotisch war. Mhm. Aber das wusste ich damals nicht. Ja.
Ja. Oh Mann.
Ja. Aber das haben auch die Ärzte gesagt, das haben sie noch nie erlebt, dass sie quasi ein Paar in zwei benachbarten Häusern haben.
Unabhängig voneinander.
Eine traurige Premiere, würde ich sagen. Sehr traurig.
Mhm. Wie steht in irgendwelchen Studienbüchern?
Ja, stimmt. Ja, es war wirklich. Er wurde eben zwangseingewiesen, weil er eben, ja, Halluzinationen hatte, akustische und visuelle und halt auch fantasiert hat und... Also der hatte total den Realitätsbezug verloren.
Mhm. Krass, ja. Wusste ich gar nicht.
Und der wurde natürlich auch mit Medikamenten ordentlich, ich denke mal, der hat Neuroleptika bekommen, das bekommt man ja bei Psychosen oder bei Schizophrenie und der hat auch Beruhigungsmittel bekommen und der war wie ein Roboter. Das war ganz schrecklich. Mhm. Also das ist auch das Problem bei vielen Neuroleptikern, dass die Mimik so verändern. Die werden so starr im Gesicht, mhm. Leute. Und ja, es war wie so ein Roboter, der sich seine Haut angezogen hat oder ja. So. Und dann musste ich selber noch mit mir und meinem Leben klarkommen und der war halt direkt nebenan und es war alles sehr...
Aber hast du dir selber überlegt, dass du ihn besuchen willst oder wusste er, dass du da bist? Haben das die Therapeuten gesagt, vielleicht ist das gut oder wie kam das überhaupt dazu?
Ja, wir waren ja so im Streit auseinandergegangen. Bevor ich in die Klinik gegangen bin, quasi am Tag davor, weil es halt mit ihm so absurd war. Das hat ja nur noch gekracht.
Mhm.
Im Nachhinein weiß ich, warum. Und dann war, also ich hatte irgendwie, glaube ich, mehrere Wochen auch auf den Platz in der Klinik gewartet. Ich war dann schon krankgeschrieben, war schon aus meiner Ausbildung quasi, also hatte da erstmal, ja, das quasi, also ich wurde rausgenommen von meiner Ärztin und erstmal krankgeschrieben und dann hatten wir mich angemeldet in der Klinik und dann musste ich ein paar Wochen warten. Und einen Tag, nachdem ich aufgenommen wurde, oder zwei Tage, da hatte ich dann von ihm nichts gehört und wir waren halt im Streit auseinandergegangen gerade vorher, dann habe ich ihn mal angerufen, weil es ungewöhnlich war, dass ich gar nichts mehr von ihm höre. Und dann ging er an sein Handy ran und war ganz furchtbar verwirrt und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist. Konnte auch aus ihm nicht so richtig rausfinden, wo er ist und was eigentlich passiert ist. Und dann habe ich seine Eltern angerufen und die haben mir dann eben gesagt, dass der in der geschlossenen ist, in der Uni Lübeck. Und sie haben mir auch nicht richtig gesagt, was er hat. Die Mutter hat zu mir gesagt, ja, er war so verzweifelt über eure Liebe.
Ui.
Und dass er so...
Vielleicht
hat
sie es ja auch gedacht.
Ja, die hatten schon ein Kind, was Schizophrenie hat und sich, also ein Geschwister... Kind von meinem Ex-Freund hat sich auch das Leben genommen,
oh, okay.
Weil der eben auch Schizophrenie hatte und auch stark psychotisch war und die wussten schon, was der hat.
Okay.
Aber das war natürlich auch ein sensibles Thema in der Familie. Mhm. Und er hatte ja
aber spannend, dass man dann nicht gerade deshalb offen darüber spricht.
Nein, nein. Und ich war ja auch völlig ahnungslos. Also die Mutter sagte zu mir, er wäre so unglücklich über unsere Liebe und hätte nicht mehr schlafen können und deswegen sei er in der geschlossenen. Und er würde sich aber freuen, wenn ich ihn besuche. Das war alles, was ich wusste.
Okay.
Und dann kam ich eben auf diese Station. Die Pfleger durften mir auch nicht sagen, was er hat. Klar, Datenschutz und ich war ja auch keine Angehörige oder so. Ja, und dann kam ich in diese Situation, dass ich da reinkam und der eben komplett roboterartig war und diesen verrückten Zimmernachbarn mit diesen krassen Bildern. Und er sagte, also mein Ex-Freund damals sagte dann auch zu mir, dass er in der Klinik ist, weil er in meiner Nähe sein möchte. Weil ich versucht habe, von ihm zu erfahren, warum er da ist und was passiert ist, weil mir ja keiner was gesagt hat oder nicht sagen durfte.
Mhm.
Ja.
Aber es ist ja, stimmt ja nicht, er wurde ja eingewiesen.
Ja, er wurde eingewiesen. Aber er hat in seiner Psychose, er dachte, er wäre da, weil er in meiner Nähe sein möchte.
Krass.
Ja. Und er wollte mich dann auch anstiften, dass wir zusammen abhauen aus der geschlossenen.
Und also Bonnie und Clyde mäßig.
Ja,
also,
ja.
Also wie war natürlich nicht so, in der
Guck mal, jetzt gucken die nicht. Und weil das sind halt, das sind so zwei Türen und die eine geht nur auf, wenn die andere zu ist. Und das ist ja auch kameraüberwacht, der Türenbereich. Und da sitzen auch Leute am Empfang.
Mhm.
Und er hat immer zu ihm gesagt, ja, komm, die gucken jetzt nicht. Jetzt können wir rausgehen. Also nein, du bleibst lieber hier. Ich glaube, das ist besser.
Ja.
Ja.
Ach, krass.
Mhm. Ja, das war natürlich heftig für alle. Also heftig für die Familie, weil die schon ein Kind an die Krankheit verloren hatten. Und für mich heftig, weil es mir selber so schlecht ging. Und dann war da auf einmal jemand, dem ging es noch schlechter. Und der war auch so nah dran an mir. Der war ja quasi auf dem gleichen Gelände im Nachbarhaus. Und ja, das hat schon echt auch gedauert, bis ich mich da erholt hatte, weil das einfach zu viel war.
Mhm. Wie lange warst du da?
Ich glaube, 8 Wochen war ich da.
Mhm.
Ja. Ja. Und ich glaube, das hat auch so lange gedauert, weil ich mich davor schon so lange gequält habe. Ich hätte eigentlich viel eher die Arbeit kündigen müssen, die Ausbildung kündigen müssen. Ich habe das aber sehr ernst genommen und mir hat das auch Spaß gemacht und mich hat das wirklich interessiert. Und ich wollte das halt auch wirklich machen und deswegen habe ich da so lange dran festgehalten, dass mich dieses Umfeld und auch dieser Chef, dass mich das total krank gemacht hat, das habe ich echt ignoriert. Also ich wollte auch vielleicht mir und allen anderen beweisen, dass ich das irgendwie kann.
Mhm.
Und ich habe da auch echt mit angefangen mit der Ausbildung, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Und das ist aber in so einem Psychoterror geendet mit dem Chef. Also
wie hat sich das geäußert? Also was ist da passiert? Also, wenn du drüber sprechen magst.
Ja, ach, der hat so Spielchen gespielt, ne? Der wusste, also ich habe ihn mehrmals gebeten, dass ich mehr lernen möchte. Man hat ja eine Ausbildung, ein Berichtsheft, was man ausfüllen muss. Und in unserem Berichtsheft, also manche müssen das komplett selber ausfüllen. Bei uns stand drin, also ich habe Augenoptik angefangen, die Ausbildung als Augenoptikerin. Da stand alles drin, was wir machen müssen, was die Inhalte sind, auch auf die 3 Lehrjahre aufgeteilt, was wann drankommt. Und dann musste man, der Chef musste dann nur unterschreiben, wann wir das gemacht haben.
Mhm.
Also er musste das abzeichnen. Und nach 1,5 Jahren Ausbildung waren ungefähr 10% hatte ich gemacht von dem, was ich überhaupt in der Zeit schon hätte machen müssen. Ich habe das mehrmals angesprochen. Ich war auch sehr motiviert. Ich habe in der Berufsschule nur 1 gehabt und war tatsächlich die Beste bei uns in der Klasse. Und in der Firma habe ich halt im Büro gesessen. Ich habe für die anderen Frühstück gemacht. Ich habe geputzt. Ich habe eingekauft. Ich war überwiegend Sekretariat.
Ja.
Und irgendwie Putzfrau. Und für die Post in der Optik ist es ja so, dass viele Retouren kommen. Viele kaputte Brillen werden eingeschickt. Dann kommen neue Modelle. Und es ist ganz viel Posteingang, Postausgang, Reklamationsbearbeitung und so. Und ich habe einen Vertrag unterschrieben für eine handwerkliche Ausbildung. Und mir war ehrlich gesagt, also dieses Gezerre mit meinem Chef war mir auch irgendwann, ja, ich war es irgendwann leid. Also ich habe ihn mehrmals gebeten, dass ich mehr lernen möchte und auch mehr von meinem Beruf lernen möchte, den ich hier eigentlich lerne.
Ja, ja.
Und dann hat er zu mir gesagt, unter anderem, ja, ich sollte doch mal überlegen, ob das der richtige Job für mich wäre. Und die ersten 2 Jahre verbringe ich auf jeden Fall komplett im Büro und wenn ich damit ein Problem hätte, dann könnte ich ja gehen.
Obwohl du es ja auch schwarz auf weiß hattest, was du eigentlich hättest lernen müssen.
Ja, also nur das Problem ist, wenn man sich eben dann mit seinem Vorgesetzten, naja, wenn man dem irgendwie auf die Füße tritt oder auch Sachen sagt, die der nicht hören möchte, es ist halt trotzdem mein Vorgesetzter.
Naja.
Und es hat dem halt nicht gepasst, dass ich da irgendwie rebelliert habe. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich so in der breiten Masse versteckt. Wenn mir was nicht gefällt, dann merkt man mir das auch an und dann spreche ich das auch an. Und das war ja auch mein gutes Recht. Also ich habe einen Vertrag unterzeichnet und die auch. Mhm. Also nicht nur ich habe Leistungen zu bringen, sondern die haben auch unterschrieben, dass sie mich ausbilden. Und ich wurde einfach nicht ausgebildet. Ja. Und ich habe dann eben auch mit der Berufsschule telefoniert, also mit unserem Werkstattleiter, und der hat mir dann auch gesagt, dass das ein bekanntes Problem bei uns in der Firma ist und dass es jedes Jahr schwierig ist, eben die Azubis von meiner Firma durch die Prüfung überhaupt zu kriegen. Und da waren auch gerade zwei Azubis in zwei Lehrjahren über mir, waren beide durchgefallen durch die praktische Prüfung, weil die auch nie in der Werkstatt waren und denen auch keiner was beigebracht hat. Naja, also gut, ich verliere mich jetzt hier ein bisschen in Einzelheiten. Es war ein bekanntes Problem und trotzdem habe ich an mir gezweifelt und habe mich von dem so verunsichern und niedermachen lassen. Und ich hätte einfach viel eher die Reißleine ziehen müssen. Ich hätte sagen müssen, ich bin interessiert, ich möchte das wirklich lernen. Und wenn der hier das nicht ernst nimmt und auch das einfach nicht macht, wofür ich da bin, wenn mir das da nicht gegeben wird, dann muss ich mir was anderes suchen oder es eben beenden.
Und ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Ja. In dem Moment hast du wahrscheinlich gehofft, dass es noch besser wird. Ja. Du warst jung.
Ich weiß, für die Zukunft würde ich nie wieder in einer Situation bleiben, die mich so krank
macht.
Aber mich hat das, also der war auch gemein. Wie gesagt, also ich und eine Mitauszubildende, die war ein Jahr weiter als ich. Die war schon 2,5 Jahre in der Ausbildung. Die hat sich auch krank schreiben lassen, ist nie wiedergekommen.
Mhm.
Ja.
Das ist manchmal auch das Beste, was man machen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also was heißt manchmal? Also wenn es dir schlecht geht, es ist ja auch einfach eine Krankheit.
Ja.
Da muss man sich
behandeln lassen. Also mich hat es richtig reingerissen. Ja. Also ich glaube, also nicht, da waren viele Veränderungen in meinem Leben, Trennungen und die Ausbildung lief nicht, bin umgezogen, also viele, viele große Veränderungen natürlich. Und dann eben auch, dass psychisch so ein Kampf war.
Mhm.
Also mit dem Chef.
Ja. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Medikation.
Das ist mir jetzt unangenehm.
Ach Quatsch, nee, alles gut.
Wie sind wir jetzt hier gelandet?
Das habe ich mich gerade auch gefragt tatsächlich. Nee, das war ja der Grund, warum du nochmal stationär behandelt werden musstest.
Ja.
Und dort hast du, weil ich weiß ja, dass Medikamente ganz lange ein Thema bei dir waren.
Ja.
Du hast lange viele Medikamente bekommen und dass das halt auch echt nicht so gut gelaufen ist.
Also nicht viele, aber hochdosiert genau das eine. Ich habe damals eben in der Uniklinik dann das Venlafaxin bekommen und das eben so wahnsinnig hochdosiert. Wusste ich aber damals gar nicht, dass das so eine irrwitzige Dosierung ist.
Ja.
Und ich habe dann auch noch kurz Lithium für eine kurze Zeit dazu bekommen. Das sollte so stabilisierend wirken. Mir ging es auch wirklich schlecht. Aber es war trotzdem mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ja.
Also das weiß ich jetzt im Nachhinein. Die haben auch gar nicht abgewartet, wie das wirkt. Die haben das gleich so hochgesetzt. Normalerweise fängt man niedriger an und dann guckt man mal.
Sagen,
und dann kann man es höher setzen, bei Bedarf. Genau.
Ja.
Ich weiß auch nicht, aber da lief einiges schief, muss ich sagen. Nein, das Lithium habe ich relativ schnell wieder abgesetzt, auch selber. Das lief auch gut. Und vom Venlafaxin wusste ich, dass das schwierig ist. Also da habe ich habe ein bisschen im Internet auch nachgeforscht und gelesen und habe da viele Horrorgeschichten drüber gelesen, auf jeden Fall.
Über das Absetzen?
Über oder? Das Absetzen, ja. Genau. Und ich habe das aber auch erstmal eine Zeit lang genommen, ohne das in Frage zu stellen, weil ich auch wollte, dass es mir besser geht.
Ja, vor allem, du glaubst ja auch das, was die Ärzte sagen.
Ja.
Also ich meine, du begibst dich da in deren fachliche Hände und denkst, okay, wenn die meinen, dass ich das nehmen soll, dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also chronologisch war das nicht ganz richtig. Ich habe das erstmal genommen und habe dann ja auch mein Abitur nachgeholt und bin nach Kiel gegangen zum Studieren.
Und hast dann auch die ganze Zeit dieses Medikament
weitergenommen? Das habe ich genommen. Ja. Ich war aber sehr viel, sehr müde auch oft wenig aufnahmefähig und immer schnell erschöpft. Ja, Jahre später wusste ich, das lag daran, dass das so hochdosiert war. Mhm. Ich wollte auch immer, dass das von einem Psychiater wieder betreut wird. Ich hatte in Lübeck eine Psychiaterin, die dann eben die Medikation ja auch betreuen sollte. Und dann bin ich aber relativ schnell nach Kiel gezogen. Das wurde in Lübeck dann gar nicht mehr von einer außenstehenden Person betreut. Und in Kiel habe ich dann, als ich dann anfing, das anzuzweifeln und auch mal dann auch dachte, so, ich möchte das jetzt mal irgendwie runtersetzen, fing ich an, nach einem Psychiater zu suchen, damit das eben auch begleitet ist. Und hatte dann eben auch gelesen, dass das sehr, ja, gerade dieses Medikament sehr schwierig zum Absetzen ist. Und deswegen wollte ich da keine Experimente machen. Und ja, ich wusste ja auch, wie es ist, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und da wollte ich auch kein Risiko eingehen.
Ja.
Und dann habe ich immer wieder alle Therapeuten alle Psychiater durchtelefoniert. Und ich habe jahrelang keinen Platz bekommen. Also das.
Also du hast halt jahrelang dieses Medikament aufgenommen. Ja, genau. Wie viele Jahre war es denn da schon?
Ja, ich nehme es ja immer noch. Und das ist jetzt gut 10 Jahre her. Also jetzt nehme ich das nur noch minimal und das Ziel ist jetzt auch, das weiter abzusetzen noch. Ja, zu 10 Jahre nehme ich das.
Und ich habe das auch noch so im Hinterkopf, dass du hast das ja auch einfach so immer weiter verschrieben bekommen, ohne dass es irgendjemand...
Ja. Ich habe ja keinen Psychiater gefunden.
Ja, eben.
Ich hatte einen Hausarzt in Kiel und der hat mir dann ja auch gesagt, dass das ganz schön krass hoch ist, was ich da nehme von der Menge her. Ich habe dann schon mit seiner Hilfe, haben wir das auch weiter runtergesetzt. Aber ich habe das auch erstmal lange so hingenommen. Ich habe das ja erst dann auch durch einen Arzt erfahren, weil der echt ein bisschen sprachlos war, dass ich das schon, ja, dann schon mehrere Jahre so hochdosiert genommen hatte. Ich hatte eben auf die Uniklinik vertraut und ich muss sagen, ja, man bekommt das halt in so einer Notsituation und da macht man auch alles, was die Ärzte sagen, weil man möchte, dass es einem besser geht. Und dann ist aber die Nachsorge ist eigentlich gar nicht gewährleistet. Mhm. Also so weder therapeutisch, weil es wahnsinnig schwer ist, einen Therapieplatz zu finden, dass man weiter ambulant auch Betreuung hat, wenn man so eine schwere Krise hatte. Aber auch eben psychiatrisch, dass die Medikamenteneinnahme weiter betreut wird. Das klingt jetzt vielleicht albern. Es ist wirklich so, ich habe jedes Jahr 2-3 Mal alle Psychiater durchtelefoniert in Kiel und habe auf Bänder gesprochen und ich habe keinen Platz bekommen.
Wir müssen kurz den Hund auf die Couch lassen. Er fragt so nett.
Ja, fein. Ja, also ich fand es auch, im Nachhinein finde ich das eine Ungeheuerlichkeit, dass man so wenig informiert wird, aber in so einer akuten Krise hat man irgendwie andere Sorgen.
Und ja klar, du hinterfragst es halt nicht.
Nee, ich habe es gar nicht hinterfragt, ich habe es einfach genommen. Ich habe irgendwann dann gemerkt, oh, das ist ganz schön dolle. Ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, das hat mich ein paar Jahre lang total ausgenockt eigentlich. Also ich bin ganz schön durchs Leben geschlichen, weil ich so müde war. Und
daher vielleicht eine Kaffeesucht.
Ja, bestimmt. Und die hatte ich vorher schon.
Ah, okay.
Kaffeesucht hatte ich schon immer, glaube ich. Seitdem ich Kaffee trinke. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich im Nachhinein schockiert darüber, wie naiv ich da so reingerasselt bin und auch wie, finde ich, gedankenlos, also in der Klinik, das ist schon ein bisschen Smarty-Ausgabe.
So. Ja.
Also das war nicht ungewöhnlich, sondern die gehen ganz schön großzügig mit Medikamenten um.
Mhm. Ja, vielleicht auch wegen des Therapeutenmangels und ich weiß nicht was, weil die sagen so, ja gut, dann sind sie halt erstmal ruhig gestellt. Also es klingt halt hart, aber
wäre
wer
nicht
weiß.
Wäre nicht der erste medizinische Zweig, wo Patienten strategisch ruhig gestellt werden, weil es an Personal mangelt und an Ressourcen. Und naja, seitdem eben Kliniken auch überwiegend wirtschaftliche Betriebe sind, ist es natürlich nicht besser geworden.
Ja.
Ja. Aber da lief wirklich viel schief. Also sowohl von der Therapie, die ich da eigentlich nicht bekommen habe, als auch von der Medikamente-Drüsenbetreuung. Und auch im Nachgang, dass man eben so ein Heft, so ein Medikament nimmt, so hoch dosiert und dass da einfach kein Arzt für zuständig ist und man überall die Klinken putzt und auch irgendwie keinen Termin bekommt. Und ich hatte Angst, das alleine abzusetzen.
Ja,
ja.
Naja, klar.
Weil mir ging es so schlecht vor und ich hatte auch Angst, dass es mir wieder so schlecht geht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja gut, dann bist du ja schwanger geworden und musstest das Medikament absetzen, ne? Also,
ja,
hast du es eigentlich komplett abgesetzt?
Ja, hatte ich, genau. Aber da war ich mal wieder schlecht betreut.
Mhm.
Mit einer Psychiaterin, wo ich, in Kiel war das dann ja, alle 2 Wochen war ich, glaube ich, da. Und die hatte, glaube ich, jedes Mal so 5 Minuten Zeit.
Toll.
Ja, und die hat das in, also dieses Medikament, was bekannt dafür ist, dass es schwierig ist beim Absetzen, hat die in rasanten Schritten, also in großen Schritten mit großer Geschwindigkeit abgesetzt. Mhm. Also viel auf einmal und in kurzen Abständen, mhm, die Stufen. Ja, im Nachhinein weiß ich, das war ein Rezept für ein Desaster. Ja. Mir ging es nämlich richtig schlecht. Und ich muss aber auch sagen, dass das bei meiner Frauenärztin nicht so toll war. Wenn man schwanger ist, gibt es eine Seite, die heißt Embryotox. Da gucken auch die Ärzte, eben Gynäkologen und so, die gucken, welche Medikamente man in der Schwangerschaft wie nehmen darf. Und das, was ich genommen habe, das Venlafaxin, da stand auf der Seite, eben auf dieser offiziellen Seite, die auch Ärzte konsultieren, wenn man stabil eingestellt ist, soll man das in der Schwangerschaft so lassen.
Okay.
Also man darf es nehmen.
Ja.
Es ist erforscht, beziehungsweise gibt es eine gewisse Menge an Probanden, die das gemacht haben. Und da hat sich das halt eben nicht negativ ausgewirkt oder ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn man gut eingestellt ist, soll man es lassen, weil eine Schwangerschaft eine unglaubliche psychische Belastung ist durch die Hormonänderungen und Lebensänderungen. Und wenn eben jemand auch eine Vorgeschichte hat mit psychischen Erkrankungen und eben ein Medikament nimmt, dann sollte man das nicht in so einer Zeit machen. Und meine Frauenärztin hat da aber total drauf gedrängt. Und ich dachte mal wieder, die Ärztin
wird es besser wissen.
Ja. Und ich wollte natürlich auch selber, dass mein Kind mit so wenig chemischer Belastung, wie auch immer, es ist natürlich, selbst wenn es nicht verboten ist, ist es natürlich trotzdem nicht toll, sowas zu nehmen. Naja, und dann habe ich eben auf die beiden Ärztinnen gehört und das ging furchtbar nach hinten los. Mir ging es ganz, ganz, ganz schlecht und im Endeffekt habe ich es dann doch wieder genommen.
Mhm. Also hast du dir selber das dann, also hast du das einfach wieder selber genommen?
Nee, oder
hast du
ich das war dann nochmal bei der Psychiaterin in Kiel, die das ja auch das Absetzen betreut hat, habe sie gesagt, mir geht es so schlecht, ich hatte so Panik, ich war angespannt, ich konnte gar nicht mehr klar denken. Ich weiß jetzt aber auch, dass das Entzugssymptome waren vom Absetzen. Und dass es auch viel zu schnell war. Also das war kein Wunder, dass es mir so schlecht ging. Und habe dann mit der besprochen, dass ich mit nicht mehr ganz der ursprünglichen, dieser hohen Dosierung, aber schon mit einer, die das erstmal abfängt wieder.
Mhm.
Genau. Und das habe ich jetzt beibehalten bis vor einem Jahr. Und jetzt bin ich schon quasi vor der Endstufe zum Ausstieg.
Ja. Und es fühlt sich an, als wäre das auch okay, wenn du es dann komplett absetzt.
Ja. Ja. Ja, muss ich sagen.
Voll gut.
Ja, also während ich drin steckte, war mir gar nicht klar, was da für Fehler im System auch sind. Im Nachhinein betrachtet ist es eigentlich richtig schlecht gelaufen. Und war ich total, ich wurde quasi so in die Freiheit entlassen, ohne dass da jemand für verantwortlich ist oder ohne dass mir jemand an die Hand gegeben wurde, der mich da berät und der das auch im Blick hat. Weil man als Laie nimmt man das halt, wenn es einem furchtbar schlecht geht. Mhm. Und ja, das
geht. Und die meisten Leute sind einfach Laien auf dem Gebiet. Ne?
Und ich verteufel überhaupt nicht Medikamente. Mir hat das wirklich geholfen schon 2-mal. Und wenn es so sein soll, dass ich bei so einer geringen Dosierung, dass es mir besser geht als ohne, dann mache ich das. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber es ist auf jeden Fall ganz furchtbar, wie ich damit stehen gelassen wurde. Und man darf nie vergessen, das Gehirn ist plastisch. Das heißt, das Gehirn verändert sich auch, je nachdem, was es für Einflüsse hat. Und Medikamente verändern auch das Gehirn. Also man muss das schon abwägen. Wirklich, ob man sowas nimmt, wie lange man sowas nimmt. Man sollte immer wieder überprüfen, wie viel nehme ich, geht es auch mit weniger, muss es überhaupt noch sein?
Ja.
Ja.
Naja, außerdem, die äußeren Einflüsse verändern sich ja auch. Also die komplette Situation. Ich meine, jetzt ist es eine komplett andere Situation als vor 10 Jahren oder wann auch immer du damit angefangen hast.
Und ich habe ja auch versucht, Hilfe zu bekommen.
Ja.
Und das kennt natürlich auch jeder, wenn man depressiv ist oder einem es nicht gut geht, hat man natürlich Schwierigkeiten, 1000 Menschen anzurufen und überall auf Band zu sprechen und sich hinterher hinten dran zu klemmen. Ich habe tatsächlich aber mehrere Jahre in Folge immer wieder versucht, einen Platz zu bekommen bei einem Psychiater. Mhm. Im Nachhinein habe ich erfahren, ich hätte ins ZIP gehen können. Das gibt es sowohl in Lübeck als auch in Kiel.
Ja, das gibt es auch in Berlin tatsächlich. Genau. Also ich habe da auch so eine Nummer gekriegt von meiner Hausärztin. Ja. Da rufst du da an und hast halt nächste Woche einen Termin genau. irgendwo.
Das ist das Zentrum
das muss man
für integrative Psychologie.
Ja.
Psychologie, Psychiatrie.
Ja.
Weiß ich gar nicht. Mein Hausarzt hat es mir auch nicht gesagt.
Aber wieso? Das ist,
der hat mir halt jahrelang diese Rezepte verschrieben, ohne Fachmann dafür zu sein. Mhm. Und eigentlich wusste der auch, also A, darf er das glaube ich gar nicht. Okay, bin ich mir nicht ganz sicher, dann möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Also ich musste für meine Medikamente auch immer zum Psychiater gehen.
Ja, ich also nicht. Ich habe das jahrelang so verschrieben gekriegt und das war auch mit ein Grund, warum ich dachte, das wäre nicht so schlimm.
Ja.
Das ist ja nicht so was Dolles.
Mhm.
Aber das ist was Dolles und das sollte unbedingt von einem Fachmann überwacht und auch regelmäßig in Frage gestellt werden. Genau wie alle Medikamente, die man nimmt, regelmäßig in Frage gestellt werden sollten.
Ja, naja, und der Körper wird ja auch, man wird ja körperlich abhängig davon.
Ja, und also, wie gesagt, das Gehirn ist eben plastisch. Ja. Also auch das Gehirn verändert sich, wenn man Antidepressiva nimmt und vor allem, wenn man die über eine lange Zeit nimmt.
Mhm.
Das hat Auswirkungen, auch langfristig. Und gerade deswegen bin ich auch eigentlich schockiert, wie das gelaufen ist. Dass ich das so lange auch so hochdosiert genommen habe.
Mhm. Ja.
Aber ich bin auch sehr erleichtert, dass es mir jetzt mit so wenig so gut geht. Auch jetzt schon lange.
Oder ja, länger. Ja, das ist echt super. Ja.
Ja.
Das heißt ja auch, dass es dir vom Grundding her sehr viel besser geht.
Ja, auf jeden Fall.
Über deine jetzige Situation und was halt in den letzten 2 Jahren passiert ist, darüber reden wir nochmal ein anderes Mal. Ja. Das ist ja jetzt nochmal ein anderes Thema.
Ja, ich habe viel erlebt, auf jeden Fall.
Das füllt auf jeden Fall noch mindestens eine andere Folge.
Ja.
Aber also jetzt war es halt wichtig, über die Depressionen zu sprechen, wie es überhaupt dazu kam und über die ganze Medikamentengeschichte. Ja. Was ja auch wirklich, also vielleicht betrifft es ja auch, also es betrifft ganz sicher auch viele andere.
Ich glaube, es gibt viele, die nehmen das relativ wie nennt man das?
Unbedarft.
Unbedarft, ja. Und
das sind da, also ich glaube, es gibt halt sehr unterschiedliche Arten. Also manche Leute sagen, ah ja, okay, wenn du sagst, ich soll das nehmen, dann nehme ich das. Und die anderen sind halt wieder so, ja, okay, du sagst zwar, ich muss es nehmen, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich Medikamente brauche. Weil klar, das sind Depressionen ist halt mittlerweile angekommen in der Gesellschaft so ein bisschen. Aber ich glaube, die Medikation, das ist halt wieder nochmal ein neuer Schritt. Also der ist halt nochmal eine andere Nummer.
Ja,
also, ja, okay, du hast Depressionen, wird ja auch sehr romantisiert. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen melancholisch.
Schon in der Minne.
Also ich bin ein bisschen traurig, melancholisch, da schöpfen ja auch viele ihre Kreativität heraus.
Ja, und das ist eh ein gängiges Wort geworden.
Genau.
Also keiner sagt, oder viele sagen ja mittlerweile, oh, ich war echt depressiv letzte Woche. Und das ist schon sehr im Volksmund angekommen, würde ich sagen.
Und aber Medikamente dagegen zu nehmen, das ist halt dann nochmal eine andere Nummer. Und da sträuben sich, glaube ich, auch viele gegen.
Also ich finde, zur richtigen Zeit kann das Wunder wirken, aber ich glaube, dass damit viel zu lasch umgegangen wird, dass es die Bereitschaft, das zu verschreiben, ist viel zu groß und auch in welchen Mengen das verschrieben wird.
Mhm.
Das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern ich war ja auch 2-mal in der Klinik und habe eben auch da mehrere Einblicke bekommen. Ich finde das schon sehr leichtfertig, wie das passiert.
Ja.
Also auch einfach, selbst wenn es zu der Zeit alles richtig gemacht wurde bei mir, aufgeklärt wurde ich überhaupt nicht. Und es war auch keine Nachsorge da.
Mhm.
Ja. Yes. Aber dann bin ich natürlich nach Kiel gezogen, dann ist ja keiner mehr zuständig. Und dann sitzt man halt in Kiel und da ist niemand, der irgendwie dafür da ist. Nur ein komischer Hausarzt, der einem immer fröhlich Rezepte schreibt und der sagt, oh, ist ganz schön viel, aber ich schreibe ihn einfach trotzdem immer Rezepte.
Ja, wird ja schon irgendjemand mal drüber geguckt haben, wird schon richtig sein.
Genau.
Ja.
Und ich habe halt irgendwann durch meine eigene Nachforschung auch mehr oder weniger dann rausgefunden, also dass das halt schon auch ernst zu nehmen ist. Und das ist nicht was man einfach so nimmt und was man also ewig lange einfach so nimmt.
Ja.
Ja. Also wie gesagt, Antidepressiva, ich bin ein absoluter Verfechter. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Es gibt auch Menschen, die haben so wie ich eher mit chronischen oder immer wieder mit Depressionen zu tun. Aber es wird viel zu leichtfertig damit umgegangen.
Das ist ja schon quasi ein gutes Schlusswort.
Ja.
Ich stelle ja immer gerne noch zwei Fragen am Ende. Und zwar, wie geht's dir denn heute?
Mir geht's richtig gut. Außer, dass ich müde bin, weil mein anderthalbjähriges Kind im Moment schlaftechnisch nicht so gut drauf ist. Geht's mir tatsächlich richtig gut.
Das ist voll gut. Und du hast ja auch einfach viel erlebt jetzt auch die letzten 2 Jahre. Ja. Und da ist viel passiert. Wie gesagt, da reden wir noch drüber. Aber es ist voll gut, dass du jetzt heute hier sitzt und sagen kannst, dass es dir voll gut geht.
Ja, also es gibt auch mal nicht so gute Tage.
Aber als alleinerziehende Mutter
bin ich jetzt mit der geringen Medikation, die auch noch weiter abgesetzt werden soll, bin ich sehr stabil und bin auch bereit, das jetzt anzupacken, dass es ganz mal ganz ohne ist.
Ja, es wäre ja auf jeden Fall schön, aber wenn es nicht klappt, ist es halt auch total okay.
Habe ich auch gesagt. Ja. Also allein mit dem, das ist wirklich wenig, was ich nur noch nehme. Und wenn das das gute Maß für mich ist, dann finde ich das in Ordnung.
Ja.
Also ich habe da keinen falschen Stolz mehr, dass ich ohne funktionieren muss. Das hatte ich auch mal. Aber eben, dass es regelmäßig hinterfragt und angepasst werden muss, das ist so wichtig. Mir hat das ein paar Jahre lang eigentlich die ganze Energie ausgesaugt,
weil es ja, total es sollte, falsch war. Sollte halt komplett das Gegenteil eigentlich auch bewirken. Ja, ne? Es sollte ja auch Energie geben, also Lebensenergie. Ja. Und die allerletzte Frage. Was würdest du denn den HörerInnen raten, also mit auf den Weg geben nach dieser Folge, worüber wir alles gesprochen haben? Ich hätte dich auch vorbereiten können auf diese Frage.
Ja, ja, jetzt muss ich so aus dem Ärmel schießen. Ne? Also was auf jeden Fall, ich kann das eigentlich nur wiederholen, weil die Erkenntnisse habe ich auch schon mitgeteilt jetzt im Laufe des Gesprächs. Dass man nicht so lange in einer Situation bleibt, die einen krank macht und in der man furchtbar unglücklich ist, nur um sich oder anderen was zu beweisen. Das finde ich ganz wichtig, weil das mich einen langen Genesungsprozess gekostet hat. Das ist, also es dauerte lange bergab, dass es bergab ging eine ganze Weile und auch wenn es lange dauert, dauert es auch lange, um wieder hochzukommen. Und ich habe ganz lange gelitten in dieser Ausbildung und da hätte ich einfach, würde ich jedem raten, auch mir selber, wenn man so unglücklich ist, sich nicht verunsichern zu lassen. Man ist okay, wie man ist und es ist auch egal, ob man recht hat oder nicht mit dem, was einen stört. Wenn man so unglücklich ist, sollte man gehen. Ja.
Ja.
Und natürlich zum Thema Psychopharmaka, sich selbst informieren und auch Fragen stellen an die Ärzte.
Was ist das? Hinterfragen.
Genau, hinterfragen. Was ist das? Ja. Wie viel nehme ich? Und also natürlich ist Dr. Google mit Vorsicht zu betrachten, aber es gibt auch fundiertes wissenschaftlich belegtes Wissen über Antidepressiva im Internet. Also man sollte schon auch ein bisschen Eigeninitiative an den Tag legen. So traurig das klingt und obwohl es dafür die Fachärzte gibt, ich sehe da auf jeden Fall in dem System noch viele Löcher. Deswegen kann man sich auch mit nur am besten auf sich selbst verlassen.
Ja. Danke.
Gerne.
Und wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt, Jenny bei Jule im Podcast.
Oh Gott.
Ja, nee, auf jeden Fall, wir hatten ja überlegt, ob wir einmal komplett alles aufnehmen. Aber wir haben festgestellt, die Themen kann man gut splitten. Und deswegen geht's auf jeden Fall weiter mit deiner Geschichte.
Ich freue mich.
Wie schon erwähnt, wirst du in Zukunft häufiger jetzt von Jenny hören. Jenny hat schon viel erlebt, viel zu erzählen und es wird unter anderem um Narzissmus gehen und wir werden ein Special machen über das Thema Gebärmutterhalskrebs bzw. die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, wie es ist, wenn man davon erfährt und den Verlauf der Behandlung. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen, dass sie dir gefallen hat
Und wenn das so sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast vielleicht einer Freundin empfiehlst und mir ein Abo dalässt. Danke dir, bis zum nächsten Mal.